Willkommen zur ISMS Couch, der Podcast rund um die Mythen der Informationssicherheit von und mit Andreas Bittke.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf der ISMS Couch zur Weihnachtsedition, 2 Jahre ISMS Couch und mit dabei der liebe Florian Abeln. Grüß dich, Flo.
Hi, Andreas.
Ach ja, schön, dass wir hier einmal ein ganz kurzes Resümee ziehen. Ganz kurz ist gut. Wir planen jetzt eine Doppelfolge. Mal gucken, ob es klappt.
Ja, ist ja auch anlässlich 2 Jahre Jubiläum. Ja. Vor 2 Jahren haben wir damit angefangen. Genau. Grüne Wiese und jetzt weiße Skipiste Weihnachtsedition.
Ja. Ja, es ist viel passiert die letzten 2 Jahre. Die letzte Folge haben wir gemacht im Oktober. Haben wir gerade nochmal geguckt, im Oktober 22?
Im Oktober 22.
Genau. Mittlerweile sind noch ein, zwei andere Folgen entstanden ohne dich. Mhm. Du warst lange Zeit weg. Dazu kommen wir aber gleich. Es ist ja viel passiert. Grüne Wiese, als wir den ersten Podcast aufgenommen haben.
21. Genau. Ja. Es war aber auch Oktober.
Da warst du noch Angestellter bei deinem vorigen Arbeitgeber. Wir hatten das auch erzählt. Mittlerweile hat sich da einiges getan.
Genau, ich war angestellter Geschäftsführer und dann lange Rede, kurzer Sinn, ist das irgendwann beendet. Ich habe das beendet und wir sitzen nun hier in den Räumlichkeiten meiner eigenen Organisation, der Securenication. Und genau, wir haben ein spannendes Jahr hinter, wir haben auch viel zusammen gemacht.
Ja.
Können da, glaube ich, auch von dem ein oder anderen spannenden fachlich-inhaltlichen Thema berichten.
Oh ja.
Und ich will dem gar nicht so viel vorweggreifen, aber uns geht's allen gut. Wir haben, glaube ich, eine tolle Organisation, die wahnsinnig im Wandel, die wahnsinnig im Wachstum ist, tolle Leute dabei. Und ja, so geht's weiter.
Naja, ich bin schon... Ja, auch sehr gespannt, was wir heute alles noch so aufdecken werden. Heute mal nicht auf der Couch, das stimmt. Wobei du ja größtenteils tatsächlich auf der Couch gesessen hast, als wir das
in den alten Folgen, als wir das in deinem Büro aufgenommen haben, ja. Yeah. Jetzt sitzen wir bei uns im großen Konferenzraum. Ja. Ist ein wenig kühler, aber wir können ja ein Bild machen vom Making-of, weil ich finde das Setup ziemlich witzig und es dann bei uns in den sozialen Netzen posten. Also wer das jetzt hört, kann das dann gerne hinterher sehen, weil wir haben ja einen Kumpel hier, unseren Deko-Weihnachtsmann. Also findet sich dann hinterher zu sehen auf LinkedIn und da, wo es die B3 und die Securenication zu finden gibt. Genau, es ist ein wenig gemütlich, aber ja, die letzten Folgen waren bei dir auf der Couch.
Stimmt, genau. Lass uns doch mal gucken. Informationssicherheit, was hat sich in den letzten 2 Jahren in der Informationssicherheit getan? Wenn wir jetzt natürlich mal damals noch den Bericht von Herrn Schönbohm,
auch das hat sich geändert. Die längeren Hörerinnen und Hörer, die seit Anfang an dabei sind, kennen das in der ISMS-Couch-Welt gibt es das ein oder andere Meme und eins davon war ganz klar der Bericht von Arne Schönbohm, der BSI-Lagebericht.
Ja.
Ja, und der wurde dieses Jahr das erste Mal nicht von Arne Schönbohm präsentiert.
Aber komischerweise inhaltlich hat sich da ja augenscheinlich nichts getan. Das heißt, die Angriffe, die er auch im 22er-Bericht schon drin hatte, diese wirklich hohe Anzahl von, ich glaube, 300.000 neue Schadsoftware pro Tag, das ist nach wie vor gleich, der Trend hat sich fortgesetzt. Das heißt, die Angriffe kommen näher. Ich habe auch damit mit verschiedenen Leuten gesprochen und die meisten sagen gar nicht mehr, so das ist nicht mehr die Frage, ob wir angegriffen werden, sondern nur noch wann. Also wann ist das einzelne Unternehmen?
Ja. Trifft. Richtig.
Weil ja, letztendlich feuerst du stundenlang, tagelang, monatelang, jahrelang auf ein Ziel, irgendwann wirst du treffen.
Das ist ja der nichts tut, bei dem ist es nicht die Frage, ob, sondern die Frage, ja, wann, vollkommen richtig. Genau. Und wenn man sich die Zahlen, wir bereiten die Zahlen vom BSI für uns immer so ein bisschen auf und referenzieren das auch und bauen da wie so eine Art One-Pager für, um unseren Kundinnen und Kunden mal zu zeigen, so schaut mal hier eine Slide und da seht ihr jetzt mal, was so die KPIs im Sinne der Informationssicherheitslage darstellt. Du kennst die Slide. Mhm. Und wir haben die jetzt gerade eben, weil wir immer mit der 2022er dieses Jahr durch die Gegend gerannt sind, und haben die jetzt geupdatet zu 2023. Und das KPI-Format ist ja sehr ähnlich geblieben. Es sind kaum neue oder andersartige Zahlen, Daten, Kennzahlen dazugekommen. Aber die Zahlen, die da sind, sind an der einen oder anderen Stelle eben noch drastischer geworden.
Ja.
Wenn man sich diesen Bericht anguckt, dann finde ich diese Zahlen, 1, irgendwas Millionen neue Angriffsszenarien pro Jahr, so und so viele neue Methoden, technische Unterschiede und Co. Ja, die sind auch alle alarmierend. Was ich aber schlimm finde, ist, und das ist das, was wir auch immer versuchen, den Mittelstand bei uns beizubringen, wenn es dich trifft, ist die durchschnittliche Zahl von Tagen, die du es als Unternehmen merkst, 208.
Tja.
Und wenn wir wenn ich dann Geschäftsführerkollegen oder auch Gesellschaftern, du bist selber Unternehmer, ich bin einer, wenn du dann vor den Leuten sitzt und fragst, sag mal, hast du für 208 Tage Kapitalreserven, um die Leute weiterzuzahlen? Und dann machen die meisten eben genau das, was du gerade machst, das Kopfschütteln. Genau. Und dann gehen auf einmal die Alarmglocken an. Also in diesem Report, diese 200 Tage, die Zahl ist wirklich die, die die Leute gerade im Mittelstand am meisten schockt.
Also um das nochmal klar zu sagen, das heißt, ich muss nach einem Angriff 200 Tage durchhalten, bis ich wieder letztendlich normal funktioniere. Also,
so drastisch ist die Zahl nicht. Die Zahl sagt Interruption Days of after successful attack. Das ist das. Und das kann sein, dass du trotzdem natürlich deine Wertschöpfungskette schneller wieder da oben hast, aber der komplett Normalbetrieb ist im Schnitt erst wieder nach 208 Tagen erreicht.
Was natürlich auch dann dafür sorgt, dass solche Maßnahmen wie BCM, also Forderungen nach einem vernünftigen BCM, da sind und dass das auch seinen Sinn und Zweck hat, weil je schneller mein Business wieder normal funktioniert,
RTO, RPO, das jetzt, es gibt jetzt nächstes Jahr im Januar, Februar für die EZB-gesteuerten Banken den ersten Cyber-Resilience-Stresstest im IT-Format. Wir haben da auch drei Kunden, die wir da begleiten. Die sind 111 Banken in Europa. Die kotzen gerade, auf gut Deutsch gesagt, total. Das ist eine Vorbereitung wie für eine 44er On-Site-Prüfung. Aber die wollen wissen, ey, wie sieht's aus, wenn was passiert? Und es ist eine dreimonatige Krisenstabsübung, die wir da jetzt mit den Kundinnen und Kunden durchführen. Oh. Zentral gesteuert von der EZB.
Krass.
Super spannendes Thema.
Ja.
Aber, weil die natürlich wissen, was ist, wenn der Zahlungsverkehr down ist?
Ja, klar.
So, was passiert dann?
Ja.
Da müssen wir uns drauf vorbereiten. Und deswegen das Thema RTO, RPO, also das BCM-Thema, was im Kern ja eigentlich älter ist als das Thema Informationssicherheit, gewinnt gerade irgendwie echt, kriegt gerade so ein Flash zurück.
Ja,
und ich persönlich finde es vollkommen richtig. Man muss wissen, wie lange sind unsere Vorhaltezeiten, wie lange können wir ohne unsere Verfügbarkeit in den Prozessen leben, was ist unser Recovery Point? Das sind Zahlen, die und Punkte, die in einer Organisation auf jeden Fall vor Augen sein sollten.
Und
ganz transparent.
Ja. Ich finde es auch total wichtig und auch bei meinen Kunden gab es ganz viele Anfragen in den letzten Monaten, wie es da aussieht, ob ich auch beim BCM unterstützen kann. Also es geht ja darüber über normale IT, Informationssicherheit absolut hinaus. Insofern habe ich das auch wahrgenommen, dass es da einen Riesenbedarf gibt. Aber Riesenbedarf gibt es auch in vielen anderen Bereichen. Aber bevor wir dazu kommen, du bist ja ganz viel, im letzten Jahr hat sich auch ganz viel bei dir getan, du bist unterwegs gewesen, du hast das Ausland erkundet und was mich jetzt tatsächlich interessiert, inwieweit hat man noch gar keine Gelegenheit, darüber zu sprechen. Wir haben jetzt Deutschland immer betrachtet. Na klar, es ist hier unser Standort, den wir auch beackern. Aber wie sieht es aus in den USA? Du warst in den USA lange Zeit.
Mhm.
Wie steht es da um die Informationssicherheit?
Im Kern treibt die eigentlich nahezu die ähnlichen Themen wie uns. Es geht um Resilience, wenn man mal so möchte, um die Stärkung von den inneren Prozessen und den inneren Strukturen. Die Amerikaner im Kern arbeiten an der einen oder anderen Stelle mit einem anderen Kernregulationssystem als jetzt wir. Es ist da auch so ein bisschen branchenabhängig und vor allem ist es in Amerika halt einfach total abhängig davon, in welchem Bundesstaat du unterwegs bist. Ostküste, Nordostküste, gerade so die Staaten, sei es New York Staat oder New Jersey, dann Massachusetts hoch, gerade wo ja auch sehr, sehr viel Finanzprodukte da sind. Das ist sehr, sehr ähnlich, weil gerade auch viele europäische Bankkonzerne da drüben ja Branches haben. New York DFS, der Datenschutz da drüben, ist an der einen oder anderen Stelle sehr, sehr ähnlich gelagert dem, wie es bei uns aussieht. Die IT-Infrastruktur-Themen und mit dem NIST-Framework an sich selber auch ein sehr, sehr cyberlastiges Cybersecurity, IT-Security-lastiges Framework von da drüben kommt, weil man schon sagen muss, an der einen oder anderen Stelle ist in Amerika das Thema IT schon weiter vorangeschritten als jetzt bei uns beispielsweise im Mittelstand.
Okay.
Es wird sehr, sehr viel mehr über Agilität gesprochen. Wir haben da drüben einen Bankenkunden, der in der Lage ist, die komplette IT komplett Scrum- und IT-lastig so aufgesetzt zu haben, dass die ihre Informationssicherheit agil denken können. Da sind wir in Deutschland in unserem Banken- und Finanzsystem überhaupt noch nicht. Bedeutet, wir haben dort aufgrund der höheren Modernität im IT, in der Art, wie man dort miteinander redet, wie Managementprinzipien sind, können wir Informationssicherheit da drüben auf einer ganz, ganz anderen Art und Weise in ein Unternehmen implementieren und sind da häufig auch sehr, sehr viel dynamischer. Anders ist es, wir sind auch sehr viel oder haben uns mal interessiert, wie es in die andere Richtung aussieht, also Middle East und auch darüber hinaus, weil sehr, sehr viele Cybersecurity-Produkte hier mittlerweile auch aus dem Nearshore, Middle East und dann auch noch weiterkommen. Also jetzt nicht China oder so, aber gerade Singapur, Malaysia und Co. sind auch sehr, sehr spannende Arten, weil da wahnsinnig viele Experten und Cybersecurity-Experten unterwegs sind. Und bei denen ist es so, dass die sich häufig schon versuchen, die Regulatorik aus Europa und explizit die deutsche zu besorgen, um zu verstehen, hey, okay, was für Standards müssen wir eigentlich erfüllen hier bei uns, um potenziell mit Europa Geschäft machen zu können. Also da gelten wir wirklich als Regulatorik-Vorantreiber und als Benchmark. Und das ist natürlich ein spannendes Prinzip, weil du weißt es selber, immer wenn du da in anderen Welten über deine eigene Situation sprichst, lernst du ja automatisch hinzu. Und das ist natürlich was da wahnsinnig Spaß macht.
Spannend. Aber wie sieht es denn da aus? Also ich gehe halt hier durch die Unternehmen und muss feststellen, die Angst ist eigentlich nicht besonders groß. Also das hängt auch, das hatten wir, glaube ich, in Podcast-Folgen schon mal, dass wir gesagt haben, naja, solange es uns nicht betrifft, wir nehmen wahr, es gibt diese Bedrohung natürlich, klar, das steht auf dem Papier, schwarz auf weiß, und das gibt es auch und wir haben schon mal irgendwie davon gehört, aber solange es uns selbst nicht betrifft, habe ich keine Angst. So, erst wenn es uns mal getroffen hat, dann sind wir so ein bisschen mehr sensibilisiert für das ganze Thema und dann haben wir so ein bisschen mehr den Willen, Dinge umzusetzen.
Ja, es gibt ja dieses spannende Bild, Mittelstand, Deutschland, Budget, Informationssicherheit vor dem Angriff.
Genau.
So ein verwaist staubiges Portemonnaie von einem Schwaben, wollte ich fast sagen. So. Und dann das Portemonnaie von demselben Unternehmen nach einem Angriff und da sitzt dann Dagobert Duck mit seinem Gold und schmeißt es raus. Also das ist, glaube ich, die perfekte Metapher für das, was du beschreiben magst.
Genau. Und das ist bei uns so. Wie sieht es da aus in den USA? Ist das anders?
Also ich glaube, ich kann jetzt nur von den Erfahrungen sprechen, die ich gesehen habe, von unseren Partnern, Kundinnen und Kunden. Und ich glaube, ich bin noch nicht so weit, als dass ich jetzt mir anmaßen möchte, sagen zu können, und so ist es da drüben. Weil dafür ist das Land A viel zu groß und B sind wir da noch nicht lang genug, glaube ich, um da eine eigene Meinung generalisieren von West- bis Ostküste ziehen zu können. Wir waren jetzt an beiden Ecken, wir haben Kontakte in beide Ecken, wir machen die ersten Projekte in beiden Ecken. Und das, was ich berichten kann, ist, es ist mal so, mal so. Es gibt nämlich die, die sagen, die Bedrohung ist wahnsinnig groß und wir müssen uns selber darum kümmern, unsere Assets, Prozesse und Co. zu schützen, um A, internationale Dienstleistungen anbieten zu können und um B, uns selber und unsere Kundendaten und Co. zu schützen. Jetzt ist die Kultur da drüben aber eine andere als hier. Du als Datenschutzbeauftragter wirst es wissen, dass der Datenschutz da drüben eine andere Rolle spielt als hier in Europa und explizit in Deutschland. Ja. Die Kultur da drüben ist häufig eher so, ich möchte, dass der Staat oder Organisation eher Daten von mir haben, ich aber wegen der Terrorismusbekämpfung und Co. damit fein bin, weil ich möchte safe sein. Mhm. Und diese Kultur schlägt sich da drüben dann natürlich auch in vielen Prozessen nieder. Das heißt, dieses Thema Datenschutz, du musst doch deine eigenen Daten schützen, zählt da drüben nicht so emotional, kulturell wie beispielsweise hier.
Mhm.
Dort ist es eher so dieser wahnsinnige Treiber der Modernität, wollte ich fast sagen, Wissenshoheitsreiter sein. Und generell, weil das Land da drüben zu dem Thema Security, und da zähle ich jetzt mal Informationssicherheit mit rein, da geht es aber auch um Defensive, um Physical Security und Co., die eh häufig aufgrund ihrer stark militär geprägten, die eh da das Gefühl haben, dass sie da die Stärksten sind. Und das schlägt sich häufig dann natürlich auch in, ich sag mal, die digital lastigen Security-Themen nieder. Die wissen um ihre Defensive, die wissen um ihre Informationssicherheit, die wissen um ihre Produkte, um ihre Big Tech- und Data-Unternehmen Bescheid. Und häufig ist es dann halt diese Attitüde, wir sind der Nabel der Welt. Und genau in der Art und Weise ist es toll, dass da jetzt jemand Deutsches mit deutscher Qualität kommt.
Ja.
Aber jetzt zeig doch erstmal, was du wirklich drauf hast.
Ah, ja,
und das
okay.
ist gut,
ja,
weil ja. das ist competitive, das ja. ist Wettbewerb, das ist klasse, aber es ist eine andere Kultur als hier.
Ja.
Und du
ja,
musst als Berater, musst du da drüben viel, viel schneller delivern als hier.
Ja, was natürlich auch, wir hatten ja das Thema Projektdauer auch schon mal
genau.
In unserem Podcast, was hier tatsächlich ja sich teilweise ewig hinzieht. Na gut, es ist halt die Beratermentalität, ich möchte viel verdienen, das hatten wir alles schon. Wir wollen
genau.
nicht nochmal drauf rumhacken.
Nein, aber das ist so richtig deswegen, das mal kurz zu erwähnen, weil so viele Themen, die wir haben, gibt es da drüben auch, nur die
ja.
Zündschnur ist kürzer.
Ja.
Also die Geduld.
Ja.
Und das merkt man schon, das merkt man wahnsinnig.
Ja, ja, sehr spannend. Apropos Geduld, wir haben ja auch sehr viele Regulatorien, hast du gesagt, wir sind hier so regulatorischer Vorreiter. Manchmal hängen wir aber auch so ein bisschen hinten dran. So, bestes Thema war jetzt die ISO 27001, 22, also mittlerweile wird es ja dann die 23 oder 24 hier bei uns.
Weiß also, es ja nicht.
Man weiß es nicht, genau. Also das heißt, wir stehen ja nach wie vor irgendwie zwischen Baum und Borke bei der 27001. Also auf dem internationalen Sektor ist sie natürlich die 22er verabschiedet, sie ist gültig.
Und sieht ganz anders aus als die davor.
Ein bisschen, genau. Also ein bisschen im Annex ist da was getan worden in der, weiß nicht,
die... In der Norm selber nicht,
Norm
nein.
Selbst,
aber
hat wenig
man ist
Änderungen.
Ja weg von diesem Annex A5 bis A18
genau, ja.
hin zu 4.
Ja.
Ist ja schon sehr, sehr maßgeblich, was dort passiert ist. An der einen oder anderen Stelle sicherlich auch verwirrend.
Total.
Und für Leute, die Veränderungen nicht mögen,
ja.
was in der IT jetzt nicht unbedingt gerade selten ist, ist es schon, glaube ich, ein Thema gewesen, was Stress ausgelöst hat.
Und noch weiter Stress auslösen wird, weil letztendlich... Wer ein Zertifikat nach DIN-Norm hat,
genau.
Oh, der.
Da kommen wir jetzt ja zu der spannenden Geschichte, die wir dieses Jahr hatten.
Genau.
Weil im Kern ist es ja gerade so, dass wir eine wahnsinnige Kontroverse genau zu diesem Thema führen. Was zählt denn jetzt?
Genau. Zählt die alte Norm, zählt die neue Norm?
Weil in der Prüfordnung steht drin, eine anerkannte Deutsche. Und die letzte anerkannte Deutsche ist nicht die englische 2022,
nö,
sondern 2017?
Ja, die letzte ist die 2017.
Ja, auf jeden ja. Fall lange her.
Genau.
Und hat nichts mit der englischsprachigen zu tun.
Mit der aktuellen zumindest nicht mehr.
Genau.
So, und jetzt haben wir genau das Problem, was machen wir? Wie setzen wir das Ganze um? Und was machen wir bei der nächsten Rezertifizierung? Auf der einen Seite auch natürlich verwirrt, genauso wie wir auch. Und auf der anderen Seite gibt es einen Trend, weil das Ganze wird natürlich vom DIN-Ausschuss gesteuert, wird aber letztendlich auch kontrolliert, die deutschen Zertifizierungsstellen von der DAX. Und auch da gibt es einen ganz interessanten Trend, eine Abwanderung erstmal ein Sterben der Zertifizierungsstellen in Deutschland und dann eine Abwanderung auch hin zu US-Siegeln, in Anführungszeichen US-Zertifizierung.
Ja.
Die dann einfach nach der neuen Norm auch munter zertifizieren. So, das habe ich zumindest beobachtet. Das wird sich auch vermutlich fortsetzen. Mit natürlich Abstrichen, geht nicht in allen Bereichen. Stichwort Kritis Gesetz.
Ja.
Da werden wir es natürlich nicht hinkriegen.
Und wir haben in dieser Woche ja gerade eine Mitarbeiterin von uns war in Süddeutschland, hat dort ein Rezertifizierungsaudit für Stadtwerk kommunale Firma gemacht im Öffentlichen, die eben kritische Anforderungen haben, so viel sei gesagt. Und das Rezertifizierungsaudit wurde nach alter Norm durchgeführt, weil dort eben ja. nicht mit der neuen gearbeitet werden konnte, aufgrund genau dieser Situation. Und jetzt stelle ich dir in diesem Podcast die Frage, die ich dir seit Januar stelle und auch unseren Leuten, mit denen wir uns in unserem gemeinsamen Netzwerk darüber austauschen. Wieso ist denn die deutsche Version noch nicht übersetzt worden?
Das ist eine gute Frage. Da musst du den DIN-Ausschuss fragen. Der wird das sicherlich.
Ja, du hast ja manchmal wissen. Große Ohren, was das angeht.
Nee,
ist dir was zu Ohren gekommen?
Nein, ich habe da nichts gehört. Ich weiß es nicht. Also, natürlich, es gibt ja die 27.002. Die ist ja mittlerweile übersetzt worden.
Ja.
Die gibt es, aber die 27001, nach der zertifiziert wird, die ist noch nicht übersetzt worden. Die gibt es nach wie vor nicht nach Deutschland, die Norm. Und das ist schade. Wir werden einfach abwarten.
Uns bleibt ja eh nichts anderes übrig.
Genau, ja. Die nächste Verwirrung fragt man sich auch, wir konnten bisher, wir kommen ja gleich zur nächsten Norm, TISAX. Bisher lief TISAX zumindest ja mit der ISO ein bisschen parallel. Also V4 war ja noch komplett parallel, genau, parallel zur ISO. Also TISAX V4 zu, parallel zu 27001. Mit der V5 ist es zumindest ja so ein bisschen anders geworden. Also
war nicht. Ja, man hat eine komplett eigene Logik.
Genau.
Entworfen, richtig.
So, aber V5 ist History. Es lebe V6.
Es lebe V6. Der Unterschied in V6 von der Kapitelstruktur ist aber gar nicht so toll. Also der große Meilenstein in der Veränderung, was da die Verwirrung ausgelöst hat, war die V4 zu V5, ganz klar. Und jetzt ist es so, wenn man sich mit der V5 auseinandergesetzt hat, die letzten 3 Jahre, dann ist der Unterschied zu V6 jetzt zumindest in der Grundstruktur nicht so anders. Es ist natürlich wieder intensiver geworden, es kamen neue Themen hinzu, wie das dann so ist. Soll-Anforderungen sind zu Muss-Anforderungen geworden und so weiter. Themen mit hohem Schutzbedarf runter auf mittleren Schutzbedarf und so weiter und so fort. Der Datenschutz ist größer geworden. Also TISAX für die Hörerinnen und Hörer, die frisch dabei sind, ist ja, wenn man so möchte, die automobileigene Informationssicherheitsnorm und Zertifizierungswelt. Und das ist seit jeher aufgeteilt gewesen, dass es 3 Buckets gibt. Das eine ist das Thema Informationssicherheit, worüber wir gerade sprechen. Das andere ist das Thema Datenschutz. Und dann gibt es eben noch Prototypenschutz, was ja explizit in dieser Branche irgendwie auf der Hand liegt, dass das ein Thema ist, was man gesondert regulieren oder eben auch zertifizieren kann. Und der Datenschutz war eigentlich, ist auch noch, das kleinste Kapitel. Es hatte eigentlich immer nur 2 Prüffragen und 2 Chapter. Und es ist jetzt aufgebohrt, ich glaube, auf 7, 8 oder 9, irgendwie so in dem Dreh. Und da ist schon ein klein wenig mehr Musik reingekommen. Und wir hatten dieses Jahr auch 2 TISAX-Audits bei uns in der Organisation. Und also ich muss sagen, die Inhalte, die Intensität und Co. dieser TISAX-Audits unterscheiden sich nicht mehr großartig von ISO 27000-Audits. Es wird ja häufig auch von denselben Auditoren, du weißt es selber, du warst bei den Audits teilweise dabei. Also es ist genauso intensiv, es werden genauso Fragen gestellt. Der einzige Unterschied ist halt, dass der TISAX-Auditor nur alle 3 Jahre kommt und es diese Zwischenwelt von Überwachungsaudits nicht gibt und das initiale Audit kein Stage 1 und kein Stage 2. So.
Ja, genau.
Das heißt, die Prüfungsart ist schon immer noch etwas geringer, aber die Intensität der Fragen und die Auseinandersetzung vor Ort, 2, 3 Tage Multisite und Co., das ist mittlerweile auch dort, finde ich persönlich zumindest, kaum noch zu unterscheiden von einem ISO-Audit.
Das stimmt, wobei es ja im TISAX, je nach Level, den du anstrebst, auch durchaus Remote-Audits geben kann, komplett Remote-Audits.
Genau, ja, das stimmt.
Und das gibt es zumindest der ISO-Norm entsprechend nicht.
Genau, wenn du nur dieses Assessment Level 2 brauchst, dann machst du das digital.
Ja.
Wir hatten aber auch dieses Jahr 1 Assessment Level 3. Da kommt der Auditor auch ganz normal vor Ort. Und dieses Audit ist meiner Meinung nach nicht großartig anders, was auch so die psychologisch-emotionale Intensität angeht.
Wobei ich tatsächlich auch so einen kleinen Wandel gesehen habe bei den Audits, die ich jetzt dieses Jahr begleitet habe. Also nicht als Auditor, sondern als ISB, wo ISO 27001 Audits mit Zertifizierung, wo die Auditoren sehr gnädig waren und es sind alle durchgekommen. Es gab natürlich keine Hauptabweichung, sowieso nicht. Es gab nur wenig bis keine Nebenabweichung, wo ich jetzt mal Auditorenbrille aufgesetzt durchaus gesagt hätte, nee, das ist definitiv eine Nebenabweichung. Hat man da nicht gegeben. Das war eher so ein sehr kooperatives, freundliches Miteinander, wo man auch gesagt hat, okay, das wird hier schon. Also der Anfang ist gemacht, wo ich gesagt habe, okay, das war zwar mal anders. Das kenne ich auch anders aus den letzten Jahren, wo es ein bisschen härter war aus Sicht der Auditoren, wo die gesagt haben, so, nee, also da müsst ihr noch einiges tun. Das war jetzt dieses Jahr so eher so ein bisschen seichter, was ich sonst eben nur aus dem TISAX gekannt habe. Also insofern auch ein Angleich von der anderen Seite, aus meiner Sicht. Aber das.
Du meinst eher so im Sinne von, die ISO-Audits sind, haben sich hingeschwächt zu dieser
Organisation. So wollte ich es nicht sagen. Also, weil ich finde, jedes ISMS ist toll. Und wenn du einen T-Sax hast, ist es toll. Und wenn du einen ISO hast, ist es toll. Oder wenn du einen ISIS hast, alles ist gut. Alles ist besser als nichts.
Naja, ich erinnere gerne, jetzt gehen wir ja, es ist ja ein Rückblick, an den Auslöser für unsere Audit-Podcast-Folge, wo wir in diesem Vorstellungsgespräch mit dem Auditor saßen und er sein Intro-Standing hatte mit, er hat Spaß daran, viel zu finden und viel aufzuschreiben.
Ja.
Und unsere Reaktion war, gut, den nehmen wir nicht.
Ja.
Was ja im Nachhinein, dass wir das dem Kunden geraten haben, auch die absolut brandrichtige Entscheidung gewesen ist, weil Auditieren des Findings willen ist meiner Meinung nach auch nicht im Sinne des Erfinders.
Nee, genau. Und letztendlich hat der Kunde, war da sehr gut beraten, die haben ein sehr, sehr nettes Auditorenteam gefunden. Die sind durch die auch ganzen Standorte gefahren und haben sich alles angeguckt und waren am Ende sehr zuversichtlich und haben gesagt, ja, es ist hier noch ein bisschen was zu tun, aber haben gesagt, in den nächsten 3 Jahren wird das Ganze ein sehr schönes System werden, was gut funktioniert. Also das haben die auch am Anfang jetzt schon gesehen, so nach dem ersten Audit, haben gesagt, es kann nicht perfekt sein. Und das ist ja auch das, was ich immer gesagt habe. Du kannst nicht irgendwie als Hochspringer, also als normaler Hochspringer, irgendwie gleich die Messlatte auf 2,20 Meter legen. Du musst erstmal gucken, dass du über 1 Meter rüberkommst, 1,50 Meter, 2 Meter.
Ja, genau. Oh,
vielleicht gibt es Ausnahmetalente, die schaffen das. Aber habe ich noch nicht gesehen. Ja, ganz spannend. Was mich aber nochmal zu der Frage zurückwirft, wenn wir diese ganzen Abweichungen haben. Das heißt, wir haben neue 27001 mit Annex, die nicht mehr T-Sax ist, ein T-Sax, der sich auseinanderentwickelt hat. Jetzt habe ich einige Unternehmen gehabt, die haben wegen C5 angefragt. So, auch C5, es gibt ja diese ganzen Mapping-Geschichten, wo du sagst, okay, hast du C5, dann musst du da bei der ISO gucken, dann musst du da bei T-Sax gucken. Das passt alles jetzt nicht mehr zusammen. So, das gibt Unternehmen, die haben auch eine 2717, 2718 Zertifizierung, also als Cloud-Dienstleister. Und die sagen auch so, brauche ich das alles jetzt noch? Brauche ich noch eine 2717, 2718, wenn ich eine neue 27001 habe? Ich sage, ja, jein. Also es macht aus meiner Sicht immer noch Sinn, sich mit den Themen zumindest auseinanderzusetzen. Ob ich das alles zertifiziert haben soll, weiß ich nicht. Und dann kommen sie wieder und sagen, ja, oder was ist denn mit der C5? So, das ist ja ein reines Cloud-Thema. Oder hole ich mir gleich so eine Zertifizierung? Was würdest du denn da sagen?
Oh, ich glaube, das kann man pauschal nicht beantworten.
Ja.
Es kommt ja auch immer ein bisschen drauf an. Also die meisten T-Sax-Kunden haben ja gerade da, wo es um Zulieferer geht oder auch um keine direkten Zulieferer, aber ich sag mal Dienstleistungsunternehmen, Softwareentwickler, die kleine Platinen bauen oder die irgendwie mit Automobilunternehmen zusammenarbeiten und deren Kernbranche, Kernkundenklientel das ist. Das sind ja auch häufig die wir beraten.
Ja.
Und die häufig ist das auch gar nicht so ein margenintensives Geschäft. Die können super überleben, schreiben schwarze Zahlen, aber wie gesagt, große Investments, außer dem, dass der Wertschöpfungsprozess da ist, ist häufig ja gar nicht gegeben. Und jetzt kriegen die auf einmal die Anforderung von so einem Automobilunternehmen, mach dies, mach jenes. Und häufig sind ja die haben ja nur das T-Sax-Zertifikat und setzen sich mit dem Thema auseinander, weil der Kunde sagt, du tust das.
Ja, genau.
Und ein Unternehmen, was jetzt viel Daten verarbeitet und die vielleicht in der Cloud hat oder cloudnahe Dienstleistungen durchführt oder mit vielen Organisationen zusammenarbeitet, Kundinnen arbeitet, wo häufig die Frage der Datenintegrität gestellt wird und der Vertraulichkeit und Verfügbarkeit, da kann das dann irgendwann aus eigenem Interesse schon Sinn machen, zu sagen, gut, okay, ich nehme nicht die ISO 27017, sondern eben direkt den technisch anspruchsvolleren C5 und nehme das auch als Sales-Argument. Ne?
Ja.
Also sag, okay, ich brauche ja irgendwie einen unternehmerischen Gegenwert.
Ja.
Ich zertifiziere jetzt, ich schmeiße da Geld rein, Zertifikat kostet richtig viel Geld, egal welches. Dann muss ich da ja irgendeinen Mehrwert gegenrechnen.
Ja.
Beispielsweise Wettbewerbsvorteile dem Marktbegleiter gegenüber. Da kann das schon Sinn machen.
Ja.
Ich finde, dieses Thema hatten wir auch, Thema Rückblende. das Zertifikat alleine ist ja nicht das, was Sicherheit bringt.
Ja, absolut.
Genau. So, das ist, glaube ich, anderthalb Jahre her, da haben wir da lang und breit drüber gesprochen. Ein Zertifikat kann Sinn ergeben, viel wichtiger ist ja aber die Auseinandersetzung davor hin.
Ja.
Ich kenne viele Organisationen, die brauchen das Zertifikat nicht und die haben 3000 mal bessere ISMS und Security-Prozesse als Organisationen, die sogar dieses Zertifikat haben.
Ja.
Und deswegen, meiner Meinung nach, muss man das ein bisschen voneinander trennen und individuell beurteilen.
Ja, ein sehr schönes Zwischenschlusswort. wir hatten ja gesagt, wir machen eine Doppelfolge, da kommen wir auch locker mit hin. Insofern, ja, machen wir an dieser Stelle einen ganz kurzen Cut und hören uns dann gleich wieder im Teil 2.
Super.
Das war die ISMS Couch. Der Podcast rund um die Mythen der Informationssicherheit von und mit Andreas Bethke. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, um keine weiteren Folgen zu verpassen.